Es scheint sich ja einiges geändert zu haben an dem, wie wir miteinander leben und wie wir miteinander Fernsehen, Filme, Serien gucken.
Das letzte große lineare Familienabenteuer-Fernsehen. Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross. Hallo und herzlich willkommen zu Ein Intro für alle Fälle, Folge 18. Da sind wir schon. Und wir haben es ja in unserem kleinen Vorab-Teaser schon veröffentlicht. Es geht um die ZDF-Advents-Vierteiler. Das ist ein etwas trockener Titel vielleicht, aber dahinter verbirgt sich so viel mehr. Man nennt es auch die großen Abenteuer-Vierteile des ZDF und verschiedene Namen kursieren so durch das Netz, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Also.
Und damit auch ein, ja, mit verbunden mit einem freundlichen Hallo von mir, würde ich sagen, Abenteuer-Vierteiler klingt doch schon griffiger und bunter. Ne? Da kann man sich dann schon mehr drunter vorstellen, obwohl es schon lange her ist. Ne? Denn die begannen ja, die Vierteiler, über die wir jetzt sprechen, 1964. Also das war lange bevor die meisten von denen, die jetzt zuhören, auf die Welt gekommen sind.
Genau, und das Witzige ist ja, als wir uns entschlossen haben, das als Weihnachtsspecial, jetzt ist es etwas verspätet, aber stellt euch eine weihnachtliche Atmosphäre vor, dann wird das schon gut gehen. Als wir uns dazu entschlossen haben, das als Thema zu nehmen, haben wir sogar ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Du dachtest nämlich an Vierteiler, die später danach noch folgten. Und ich war bei diesen alten Klassikern, womit das Ganze eigentlich startete. Ja. Und als wir uns dann zusammen die Titel angeschaut haben, ja, da haben wir doch ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, vielleicht haben selbst wir davon gar nicht alles gesehen, nur die Titel sind halt so griffig und bekannt, weil es eben Verfilmungen von großen Abenteuerklassikern sind. Und wir haben jetzt in der Recherche wohl auch festgestellt, wir haben vieles davon damals sowieso schon mal gar nicht gesehen, da haben wir noch gar nicht gelebt, als die Premiere hatten teilweise. Aber auch die zahlreichen Wiederholungen haben wir wohl nicht alle wahrgenommen, aber einiges schon. Und deshalb werden wir ein bisschen über diese ganzen Filme, 16 Serien sind das, und insgesamt 63 Spielfilme in Spielfilmlänge, also zwischen 80 und 90 Minuten liefen die, eine Menge Holz. Und über diese 16 Titel, aber auch über die Entstehungsgeschichte und was das Ganze überhaupt bedeutet fürs Fernsehen, darüber möchten wir reden. Und bevor wir gleich Wiki und die starken Fakten abfeuern, vielleicht einmal diese Einzeltitel, und dann geht es euch vielleicht genauso wie uns, dass man ja eigentlich diese Titel immer irgendwo schon mal gehört hat, irgendwas gesehen hat, aber sie nicht unbedingt mit diesen Vierteilen immer verbindet. Robinson Crusoe, damit ging's los. Don Quixote von der Mancha, die Schatzinsel, Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer, die Lederstrumpferzählungen, der Seewolf, Cagliostro, zwei Jahren Ferien, Lockruf des Goldes, Michael Strogoff, die Abenteuer des David Belfort, Matthias Sandorf, tödliches Geheimnis, Wettlauf nach Bombay, der schwarze Boomerang, der Mann von Suez. Und da sind wir schon 1983 angelangt. Da endete diese erste große Serienentwicklung des ZDF.
Ja, über 19 Jahre ging das, ne?
Ja, mit eben hier und da mal ein paar Jahre Pause. Auch dafür gibt es Erklärungen. Natürlich hatte man sich wahrscheinlich vorgestellt, jedes Jahr so ein Mammutwerk rauszukloppen. Aber das kostet auch alles Geld und es läuft ja auch nicht mal alles reibungslos. Ja. Vor allem bei einer Koproduktion.
Oh ja, da sagst du sicher gleich auch noch was zu. Denn reibungslos lief das ja so gar nicht häufig bei diesen Serien. Und wir können ja vielleicht noch sagen, was ich damals, als wir das planten, gedacht hatte und worüber wir heute nicht sprechen. Das machen wir ein andermal. Und ich glaube, das ist auch lohnend. Ich sage nur Christian Bohn. Wir reden heute nicht über Tim Thaler oder Patrick Packard oder
Silas.
Silas oder wie hieß sie nochmal? Sie wollte doch nur tanzen. Anna. Silvia Seidel als Anna oder was es da noch so gab. Ja. Nesthäkchen. Ja. Also diese, die laufte als ZDF-Weihnachtsserien und das begann so 79 und ging bis Ende der 90er. Das war so die Nachfolge. Dieser Abenteuer-Advents-Vierteiler, über die wir heute sprechen.
Genau. Irgendwann gab es auch eine richtige Mehrteiler-Schwemme. Da wurden dann diese TV-Vierteiler auch mal 2 Jahre unterbrochen, weil das ZDF sagte, es ist gerade einfach viel zu viel in der Art, was produziert wird. Und dann wollte man doch wieder mit einem richtigen Knaller rauskommen und hat auch mal so 2 Jahre ausgesetzt. Und in der Zeit gab es eben andere Mehrteiler zu schauen. Mhm.
Und jetzt wird sich natürlich der eine oder andere fragen, ja, und warum ist das interessant? Warum die alten Kamellen? Und ich glaube, da können wir einiges zu sagen, denn die waren zum Teil stilbildend, die waren bahnbrechend, die waren innovativ und haben Einfluss bis heute auf die Produktion von TV- oder Streaming-Serien, wie auch immer sie dann ausgestrahlt werden. Und ich glaube, was das Interessante an diesen Advents Mehrteilern, Vierteilern ist, das kommt auch deutlich raus bei Wiki und die starken Fakten.
Genau, feuern wir das doch erstmal ab.
Wiki und die starken Fakten.
Die ZDF Advents-Vierteiler. 15 Serien mit je 4 Teilen, eine Serie mit 3 Teilen. Abenteuergeschichten nach bekannten Romanen der Weltliteratur. Produziert vom ZDF in internationaler Koproduktion unter anderem mit Frankreich. Entwickelt von Walter Ulbrich. Karrierestart von Schauspielern wie Robert Hoffmann, Michael Ande, Helmut Lange und Raimund Harmsdorf. Die Serien liegen auf DVD und teils auch auf Blu-ray vor. Die ZDF-Advents-Vierteiler, auch Abenteuer-Vierteiler oder Weihnachts-Vierteiler genannt, waren ein einzigartiges und hochgradig prägendes TV-Konzept des zweiten deutschen Fernsehens von 1964 bis 1983. Insgesamt 16 Produktionen, die den Höhepunkt der Vorweihnachts- und Weihnachtsunterhaltung darstellten. Fast alle Titel bestanden aus genau 4 Teilen, je circa 70 bis 90 Minuten, daher der Name Vierteiler. Die 4 Episoden wurden meist an den 4 Adventssonntagen oder verteilt über die Advents- und Weihnachtstage ausgestrahlt. Ein bewusstes Ritual, das Spannung über Wochen aufbaute und die Familie vor dem Fernseher versammelte. Zu sehen gab es große Abenteuer- und Jugendliteraturklassiker der Weltliteratur. Jules Verne, Robert Louis Stevenson, Jack London, Daniel Defoe, Mark Twain und viele mehr. Aufwendig fürs Fernsehen adaptiert. Im Mittelpunkt standen Heldenreisen, Fernweh, Mut, Überwindung von Gefahren, exotische Schauplätze, Inseln, Meere, Wildnis, ferne Länder und moralische Konflikte, ohne übermäßige Gewalt, aber mit echter Dramatik für Jung und Alt. Es handelte sich um europäische Koproduktion mit Frankreich, Rumänien, Ungarn etc. Mit internationalen Darstellern, realen Drehorten, opulenten Kulissen und echten Abenteuern. Das ZDF investierte hier massiv, um mit den großen Hollywood-Filmen mitzuhalten und schuf damit bleibende Kultklassiker. Sie waren das Jahreshighlight des ZDF in der dunklen Jahreszeit, eine Art Weihnachts-Blockbuster-Serie vor der Erfindung des Begriffs. Das Konzept bot Orientierung, Vorfreude und ein fixes Ritual in der Zeit des linearen Fernsehens. Viele Zuschauer der 60er bis 80er verbinden damit die intensivsten Kindheitserinnerungen ans Fernsehen. Robinson Crusoe, die Schatzinsel, Michael Strogoff, der Seewolf, Matthias Sandorf oder die Abenteuer des David Belfour. Titel, die heute noch als Synonym für gutes, altes Fernsehen gelten. Ab Mitte der 80er verlor das Konzept an Bedeutung. Kabel-TV, Videorekorder, neue Formate und veränderte Freizeitgewohnheiten machten die starre 4-Teile-Struktur und das wochenlange Warten obsolet. Spätere Weihnachtsserien, Silas, Jack Holborn, Tim Thaler, waren oft länger und liefen nicht mehr streng im Advent. Kurz gesagt, die ZDF-Advents-Vierteiler waren das letzte große lineare Familienabenteuerfernsehen. Ein Stück TV-Geschichte, das den Advent nicht nur dekorierte, sondern ihn mit Abenteuer und Staunen füllte. Ja, da haben wir es gerade gehört. Das letzte große lineare Familienabenteuerfernsehen.
Und als wir gerade in der kurzen Vorbereitung vor der Aufnahme drüber gesprochen haben, da waren wir uns einig, das ist eigentlich ein guter Anknüpfungspunkt. Das letzte große lineare Familien-TV-Ereignis, hast du so ungefähr so gesagt. Das ist ja auch schon bedeutend. Da geht es ja quasi ins Gesellschaftliche rein. Es scheint sich ja einiges geändert zu haben an dem, wie wir miteinander leben und wie wir miteinander Fernsehen, Filme, genau. Serien gucken.
Ja, ne? Wenn wir uns jetzt zurückerinnern und es der jüngeren Generation auch mal ein bisschen veranschaulichen wollen. Man hatte eben nur 3 Programme und nur einen Fernseher in der Wohnung meistens und sich entschlossen, gemeinsam dieses und jenes anzuschauen. Und wenn dann diese Adventsvierteiler liefen, eben meistens eben zur Weihnachtszeit, saßen sehr, sehr viele Menschen, weil es ja linear war, zur selben Uhrzeit zu Hause vor ihrem Fernseher und die Straßen waren leer, weil die Adventsvierteiler hatten, kann man im Schnitt sagen, immer um die 50% Sehbeteiligung, manchmal auch schon über 60. Das heißt, die Straßen waren wirklich leer gefegt. Die Leute saßen zu Hause und am nächsten Tag, wenn man dann das Haus verlassen hat, wusste man, jeder Zweite, der mir begegnet, hat gestern auch diese Serie geschaut.
Und man konnte drüber reden.
Genau. Zeitgleich. Und wer es nicht gesehen hat, der konnte nicht sagen, ja, das schaue ich mir auch noch mal an. Nee. Dieses, ich schaue mir das irgendwann mal an, war abhängig davon, ob das ZDF wegen des Erfolges die Serie dann im nächsten Jahr vielleicht mal wiederholen würde. Und dann muss man eben auch zu dieser Uhrzeit, zu diesem Termin Zeit haben, um sich das anzuschauen.
Und es durfte kein anderes Familienmitglied zur Wiederholungssendezeit etwas anderes gucken wollen. Ein Familienmitglied, das auf der Familienhierarchie etwas höher stand und sagte, nee, jetzt läuft hier Fußball. Und dann warst du wieder für einige Jahre mit der Wiederholung hinten dran.
Genau. Ja, das sind dann manches schwere Schicksal hat man da ertragen müssen. Ich habe deshalb auch sehr viel Schlagermusik gesehen in meinem Leben. Die ZDF-Hitparade, ich habe bestimmt einen Großteil der Folgen gesehen.
Mit Dieter Thomas.
Thomas Heck. Genau.
Martin Farb.
Bei uns hat man eben auch diese Mehrteiler geschaut und jetzt in der Recherche, klar, habe ich noch überlegt, welche habe ich denn wirklich gesehen? Welche haben sich wirklich bei mir verfangen oder waren wahrscheinlich sogar prägend für meinen Beruf, weil mich das irgendwie total angefixt hat. Also auf jeden Fall habe ich damals gesehen, natürlich in einer Wiederholung, denn die Originalausstrahlung in den 60ern habe ich nicht sehen können, war natürlich die Schatzinsel. Und die Schatzinsel hat sich bei mir wirklich unglaublich eingeprägt. Das war auch eine so liebevoll gemachte Serie, die auch wahrscheinlich noch, darüber können wir auch noch sprechen, noch zeitlos anzuschauen ist, die noch nicht so angestaubt ist und antiquiert wie manch andere Serie, die auch in diesem Kanon gehört.
Haben sich nicht alle gleich gut gehalten bis heute?
Nein, also klar, die Sehgewohnheiten ändern sich und was auch damals teilweise schon in der Kritik stand, war das Langsame von der Erzählweise, was ja heute auch schwierig ist zu verkaufen. Und auch da haben sich eben früher Leute schon dran gestört. Aber das hat eben teilweise auch eine Qualität. Ja. Ist eben auch Geschmackssache.
Ja, zumal das Langsame ja grundsätzlich auch geschätzt wird, gerade in den letzten Jahren, wenn ich gucke, wir haben gerade gesprochen über Pluribus, Better Call Saul zum Beispiel, das sind ja Serien, ganz aktuelle Serien, die sehr langsam erzählen. Ich glaube, es kommt doch immer darauf an, ob die Langsamkeit gestaltet ist oder ob sie träge ist und ob die Langsamkeit durch Lücke entsteht, durch Leerlauf. Ja.
Genau, und das war ja überhaupt die Idee, wie es überhaupt zu diesen Serien gekommen ist. Der Erschaffer, der Kopf, der treibende Motor hinter der Sache war Walter Ulbrich, der das Wunschkonzept des ZDF, Mehrteiler zu produzieren, eben vorangetrieben hat. Ein Fan der Abenteuerliteratur seiner Jugend, und immer, wie viele auch, enttäuscht von den Kinoverfilmungen dieser Stoffe, weil in 90 Minuten diese dicken Schinken einzuarbeiten, ist halt schwierig. Mhm. Und so vieles fällt unter den Tisch. Und natürlich, eine epische Erzählung kommt so niemals zustande. Und man kann diese tollen, abenteuerlichen Orte in den Kinofilmen auch nicht richtig zeigen. Man muss ja ein bisschen vorankommen mit der Story, mit den Figuren. Mhm. Also war seine Idee, wir machen einen 9-Stunden-Spielfilm. 6 Stunden.
Sechs Stunden
sind es.
4 mal 90 Minuten.
Genau. Ein 6-Stunden-Spielfilm, in dem wir diese Geschichten mal in aller Breite erzählen können. Und natürlich auch diese Landschaften zeigen und präsentieren können. Und dann haben wir natürlich alle gesagt, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Aber das ist auch sehr, sehr teuer. Und dann, so steht es zumindest geschrieben, hat Walter Ulbricht das Konzept der Koproduktion fürs Fernsehen quasi entwickelt, um mit anderen Ländern zusammen das finanziell zu stemmen und sich die Arbeit zu teilen und gemeinsam daran zu arbeiten, wie es bei Kinoproduktionen natürlich schon Usus war, aber eben noch nicht bei Fernsehproduktionen.
Und das hat ja dann auch Kreise gezogen. Wenn ich mal erinnere an spätere TV, auch Kinderserien, die ja damals tschechoslowakischen Serien, Märchenbraut, Lucy, Der Schrecken der Straße, das waren ja dann auch Koproduktionen und zwischen Fernsehanstalten zweier oder manchmal auch dreier Länder. Also Lucy, Der Schrecken der Straße ist zum Beispiel, sind die Außenaufnahmen hauptsächlich in Köln gedreht worden.
Ah.
Ja. Mhm. Und das kann man auch noch, wenn man da mal reinguckt, dann erkennt man auch die Gegend. Das war alles so im Kölner Innenstadtbereich. Ja, ja, aber, ne, und hier Walter Ulbricht, nicht zu verwechseln mit Walter Ulbricht, der hat diese Co-Produktion, diese Art zu produzieren, salonfähig gemacht.
Genau, zusammen mit Henry Deutschmeister, der von der französischen Seite stammt, die Franco-London-Film und natürlich auch anderen Personen, haben die das Ganze entwickelt. Und mit Robinson Crusoe dann gestartet. Da haben sich alle einigen können, dass das so ein Klassiker ist, den man mal richtig in der epischen Länge erzählen muss, mit schönen, tollen Bildern. Und deshalb sind die Sachen ja auch nicht so billig gewesen. Man wollte an Schauplätzen original drehen, wo es so aussieht. Und für Robinson Crusoe flog man nach Gran Canaria. So, jetzt kennen viele Gran Canaria aus dem Urlaub wahrscheinlich. Mhm. Und Gran Canaria sah damals, Anfang der 60er, aber ganz anders aus und zwar ziemlich verlassen. Der Tourismus war da noch gar nicht groß im Kommen. Also konnte man auf dieser Insel wirklich einsame Insel spielen. Und selbst die Wüstenszenen aus der Serie in der arabischen Wüste wurden dort gedreht, weil es wüstenähnliche Ecken gab auf Gran Canaria, die heute komplett zugebaut sind. Also in einem Interview mit dem Hauptdarsteller, wo er gefragt wurde, ob er Gran Canaria je wieder besucht hat, sagte er, ja, ja, aber einmal und jetzt braucht er da nicht mehr hin. Also er hat eigentlich keinen Flecken wiedererkannt, den er von früher kannte. Es wäre einfach alles durch Häuser zerstört und der Tourismus hat die Insel komplett umgekrempelt. Und die waren damals mit einem erstaunlich kleinen Team auf der Insel. 11 Leute waren sie größtenteils nur und haben dann diesen ganzen Film gestemmt.
Bei welchem sind wir gerade?
Robinson Crusoe.
Robinson Crusoe, dem ersten, 64.
Ja, den ich auch, das ist auch eine Serie, die ich früher garantiert nicht gesehen habe. Ist noch in Schwarz-Weiß gedreht, leider. Sie haben Farbe noch nicht drehen können oder wollen, weiß ich nicht genau. Wird aber heute, sind sie sehr traurig darüber, weil es dann einfach weniger Wiederholungen gab, weil Schwarz-Weiß dann irgendwann so out war, dass das eine der Serien ist, die man nicht oft sehen konnte im Fernsehen. Mhm. Aber es sind wunderbare Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Also die Serie, wenn wir schon mal zu dem Thema zeitlos kommen, die kann man wirklich noch gucken. Man merkt so ein bisschen an dem Spiel der anderen Akteure, es gibt ja eine Vorgeschichte, bevor Robinson Crusoe einsam ist, die in England spielt, das haben sie übrigens dann in der Normandie gedreht, die hat dann dafür hergehalten, merkt man schon noch so eine alte Spielweise, so Versatzstücke teilweise wie aus dem Stummfilm, also wo sehr gestisch und mimisch übertrieben wird und auch gewisse Action-Szenen sind aus heutiger Sicht jetzt teilweise mal unfreiwillig komisch oder man nimmt sie halt nicht so richtig ernst. Aber sie machen dennoch Spaß, sind sehr, sehr gut gefilmt und wenn dann Robinson Crusoe auf dieser Insel landet, ist man wirklich in diesem Abenteuer drin und es ist, glaube ich, wirklich eine der schönsten Verfilmungen zu dem Thema.
Und vielleicht kann ich da jetzt mit dem Stichwort Intro anknüpfen, direkt mal bei Robinson Crusoe.
Genau.
Denn der Grund, warum wir über diese Advents-Vierteiler, Abenteuer-Vierteiler sprechen, ein Grund ist auch ein wichtiger, ein ganz wichtiger Grund, das sind die tollen Intros. Denn ne, jede Ausgabe sind vier Filme, ne, viermal 90, ungefähr 90 Minuten. Mhm. Und jeder dieser Abenteuergeschichten hat ein eigenes Intro und auch mit einer eigenen Intro-Musik. Und gerade bei Robinson Crusoe, das war ja der erste Film 1964, da lässt sich zeigen, was so ganz viele andere dieser Intros, Intro-Musiken, die in den nächsten 19 Jahren folgen sollten, was die Intros ausmacht. Das mache ich jetzt mal als Beispiel an dem Beispiel Robinson Crusoe. Ganz viele von diesen Intros, Intro-Musiken, die sind melancholisch. Melodiös, melodiös, melancholisch. Und das ist kein Zufall. Das ist so bei Robinson Crusoe, Don Quixote, das ist so bei Tom Sawyer, Huckleberry Finn, das ist so bei Zwei Jahre Ferien und bei Abenteuer des David Belfou, Matthias Sandorf und so weiter und so weiter. Das ist bestimmt kein Zufall. Und bei Robinson Crusoe ist das auch ein melodiöser Bogen an Musik, sehr orchestral, da merkt man noch so eine alte Filmmusiktradition. Und eben melancholisch. Und da hören wir mal kurz rein. Ich muss das ja auch alles belegen. Man muss mir auch glauben. Man muss uns ja glauben, Martin. Ne? Moment, jetzt. Auch diese Auflöte am Anfang im Vordergrund. Ja, eine getragene melancholische. Was ist eigentlich melancholisch? Ja, eine melancholische Melodie, sage ich immer. Ja, Melancholie. Würde ich mal jetzt so grundsätzlich sagen, ist so eine Stimmungslage, wo mehrere Stimmungen so ineinander laufen, miteinander verquickt sind. Ja, das Fröhliche, das Traurige. Also es ist so ein bisschen zwischen den Welten. Eigentlich das im Grunde, was man im 19. Jahrhundert Romantik nannte. Ja, ist das wahre Glück, gibt's nicht. Es ist immer irgendwie eingetrübt. Es ist so ein bisschen Weltschmerz. Aber dadurch auch besonders gut geeignet für eine Intro-Musik, denn eine Musik, die zu eindimensional wäre, die wird ja nichts öffnen. Ja, da wird man sagen, okay, so ist es. Aber Melancholie ist ja im Grunde schon ein Gefühlsdrama in sich. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das in der Musik und bei den Intro-Musiken hier so häufig verwendet wird. Eben auch bei Robinson Crusoe, diese melodiöse Flötenmusik, die sich dann am Schluss noch steigert. Ich spule mal ein Stückchen weiter vor. Warum die Flöte eine besondere Bedeutung hat, das Blasinstrument, ich glaube, das sage ich später nochmal. Aber auch dieses Element, einsames Blasinstrument, wird auch schon bei Robinson Crusoe in dem ersten Mehrteiler verwendet. Melancholie und einsames Blasinstrument. Und da sind wir schon bei Gestaltungsmerkmalen, die in vielen dieser Intros zu finden sind. Und ich kann noch was zum Komponisten sagen. Ja, Gian Piero Reverberi heißt er. Der ist bei den Adventsvierteilern nur einmal vertreten, aber das ist uns kein Unbekannter. Denn der hat auch die Musik, auch eine, wie ich meine, sehr melancholische Musik zu einer Serie geschrieben, die hier nichts mit zu tun hat, die aber, denke ich mal, viele kennen sollten. Und das ist diese hier. Ihr habt sicher schon erkannt, Monaco Franze mit Helmut Fischer und Ruth Maria Kubitschek in den Hauptrollen. Der ewige Stenz, der sein München liebt und seinen Spatzal irgendwie auch, aber beide werden nicht so richtig glücklich miteinander. Am Schluss verlässt sie München, er bleibt da, sie kommen zurück und es gibt einen etwas offenen Schluss. Auf jeden Fall auch eine Serie über die Schwierigkeit zu leben und zu lieben. Melancholisch und diese Musik ist auch von Gian Piero Reverberi. den wir auch kennen von einem Projekt aus den 80er Jahren von Rondo Veneziano. Aber das lassen wir mal lieber, das führt in eine ganz andere Richtung. Aber da so gar nicht melancholisch. Aber naja, er hat verschiedene Richtungen drauf, kann man da sagen. Und hat eben bei Robinson Crusoe diese schöne, melancholische, melodiöse Musik mitgeschrieben. Und ja, und den habe ich jetzt genannt. Und jetzt geht hier gerade der Akku alle, mach du mal weiter.
Ich finde ja, die Musik hat auch ja, ist so ein Hauptgrund, dass sich vieles davon so festgesetzt hat. Ich würde nicht jede Musik sofort erkennen, zu welcher Serie sie gehört, aber sie transportieren halt alle dieses Gefühl von Sehnsucht nach, eben nach Abenteuern, nach man hat so eine Weite spürt man. Man ja ist einfach sofort in der Stimmung der Serie drin, weil sie alle ja so ein ähnliches Thema haben. Es sind ja immer Leute auf der Suche nach etwas, weil sie etwas erreichen wollen, entdecken neues Land, neue Menschen. Und das ist in diesen Musiken einfach irgendwie super umgesetzt. Also man ist sofort in der Stimmung, die es benötigt, um sich sowas anzuschauen. Und in dem Fall halt die einsame Insel von Robinson Crusoe.
Ja. Wäre das eigentlich heute so noch möglich, habe ich mich gefragt. Also das ist ja auch ein ganz bestimmtes Bild, eine bestimmte Vorstellung von Abenteuer. Ja, der Aufbruch ins manchmal auch Gefährliche, Ungewisse. Ja, ich komme an meine Grenzen, ich bin vielleicht nicht mehr derselbe, wenn ich zurückkomme. Komme ich überhaupt zurück? Es ist kann gefährlich werden, es wird auch häufig gefährlich in den Folgen. Wäre das heute so noch zu drehen, zu senden oder ist das schon zu abgefahren, zu extrem? Braucht es ein bisschen mehr Walt Disneyland-Abenteuer-Flair heute? Wird das heute noch so gehen? Ich bin mir nicht sicher.
Es würde anders aussehen oder es sieht anders aus. Es gibt ja immer noch solche Geschichten zu erzählen. Also ich glaube, das ist alles noch genau so möglich, dass man das immer noch so umsetzen kann. Und es werden ja auch immer noch die Klassiker von früher geremaked und nochmal neu erzählt, wo man wieder andere Möglichkeiten hat zu filmen. Aber man geht ja auch immer noch an Originaldrehorte, wo man glaubhaft so ein Abenteuer auch noch darstellen kann. Mhm. Also der letzte große Abenteuerfilm, natürlich mit einem etwas ruppigeren Tempo und dramatischer erzählt, als es früher machbar war, war Revenant. Also wenn man jetzt vergleichen möchte mit den Wildwest-Themen der Adventsvierteil Lederstrumpf, Lockruf des Goldes in Alaska und auch Revenant ist ja an Originaldrehorten gedreht worden, auch unter extremen Bedingungen für die Crew und das spürt man in dem Film ja auch. Und da wird auch dieses Gefühl rübergebracht, dass Leute in unbekanntes Land vorstoßen, gegen alle Widrigkeiten kämpfen und sich moralischen Fragen stellen müssen, da sie ja Eindringlinge sind in eine fremde Welt. Und ja, diese Themen werden heute noch genauso erzählt und sind immer noch spannend.
Aber das führt vielleicht auch zu weit. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu kulturpessimistisch. Lassen wir das jetzt mal.
Also einen Kniff muss man noch erwähnen, den die Mehrteiler auch genutzt haben, der wohl auch neu fürs Fernsehen war, was ich aber bei den Literaturklassikern natürlich anbot, weil mir ja diese Buchvorlagen hatte. Der Kniff des Erzählers, um diese epischen Geschichten ja besser transportieren zu können und auch Zeitsprünge zu erklären, die man filmisch dann schwieriger darstellen könnte, um ja verschiedene Teile auch miteinander zu verbinden. Also man hat meistens den Erzähler gehabt, lange, lange Zeit in jeder der Serien, meistens auch der Ich-Erzähler, der eben seine eigene Story berichtet, allerdings dann nicht in dem Originalalter der spielenden Person, je nach Story eben. Und auch das war damals für die Leute neu und hat sie auch richtig in die Storys reingezogen. Also die haben auch in einem Making-of eine Stelle mal zitiert und eingespielt. Und die zusammen mit den Bildern und eben dieser Musik zieht einen eben direkt rein in Bilder, wo erstmal keine Dialoge stattfinden. Was bei Robinson Crusoe ja nachvollziehbar ist, was soll der groß reden, wenn er alleine ist? Und man hört eben seine Gedanken. Und wenn er zum ersten Mal an nach dem Schiffbruch an Land gespült wird und wieder zu Bewusstsein kommt, sagt er: Zuerst begriff ich in meiner Erschöpfung nicht, was ich berührte. Ich spürte nur, dass es etwas Festes war. Etwas, das inmitten dieser wogenden Unbeständigkeit das Versprechen auf Beständigkeit zu geben schien. Ich konnte es kaum fassen. Hier, wo nach unseren Berechnungen nur eine Wasserwüste hätte sein dürfen, Boden, fester Boden, Land. Ja, und dieses Nicht-Fassen-Können, dass man da in einer neuen Welt ist, was Neues entdeckt, das eben, haben eben all diese Serien immer transportiert. Und eben auch mit Hilfe dieser tollen Musik, die eigentlich, finde ich, auch leicht daherkommt, so ein bisschen schlicht. Mal hier eine Flöte, da eine Trompete, kleine Elemente, je nachdem, was wo passte. Aber es kommt mir jetzt nicht vor wie eine unglaublich durchkomponierte Sache. Es hat sowas Leichtes, was einen schnell einlädt, trotz natürlich der Melancholie und diesen etwas vorsichtigen Gefühl, ob man sich darauf einlassen kann.
Bei den meisten würde ich da auf jeden Fall zustimmen. Ja, es sind auch ein paar dabei, die sind sehr dramatisch und düster. Also zum Beispiel Cagliostro, das ist schon sehr, das fällt auch ein bisschen aus dem Rahmen, muss man sagen.
Ja, eben auch wie die Schatzinsel natürlich, 15 Mann auf des Totenmanns Kiste. Das ist natürlich auch dann ein Song, der ein bisschen rausfällt.
Ja, da kommen wir noch gleich auch zu, da fällt noch ein Song raus aus bestimmten Gründen. Aber ich wollte noch eben was sagen zum Thema Erzähler. Ja. Bei unseren 16 Folgen, irgendwann hörte das ja auf mit dem Erzähler. Ne? Das war ja nur bei den ersten zwei Dritteln. Was war eigentlich die erste, wo kein Erzähler mehr bei war? Ja. Aber auf jeden Fall, es hörte auf, habe ich gelesen, weil man es für ein bisschen altbacken hielt. Aber da würde ich auch mal eine Lanze brechen wollen für den Erzähler. Jedenfalls unsere noch sehr taubedeckte Generation, vielleicht ist es auch Fäulnis, jedenfalls wir alle wissen, wie schön es war, Märchenplatten mit Hans Pätsch zu hören.
Ja.
Also einem guten Erzähler zu lauschen. Und ich kann das bis heute und ich kenne viele, die das bis heute können. Ich glaube, das Erzählen als eigene Kunst, als Vortragskunst wird gerne unterschätzt. Hier ist es in den Filmen eben ein Element von anderen szenischen, neben anderen szenischen Elementen und akustischen. Aber das Erzählerische, das Erzählen ist eine Kunst, etwas Großes für sich, und ich glaube, das wird gerne unterschätzt, und da dürfen wir gerne mal ein Revival erleben. Mein Gott, was bin ich denn heute so kritisch drauf?
Also der letzte Erzähler, den gab es bei Lockruf des Goldes 1975, weil Lockruf des Goldes eben auch eine Chaosproduktion war, die auch den finanziellen Rahmen ziemlich schnell gesprengt hat. Und auch die Dauer der Dreharbeiten und darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Mhm. Für mich die beste der 16 Serien. Mhm. Und das war aber die erste, die richtig gescholten wurde. Also sie hat erstmal Verrisse bekommen ohne Ende. Und erst im Nachhinein hat man dann doch zugegeben, hier und da, dass das schon ein großes Ding war. Aber trotzdem, weil es eben so viel Trouble gab und man Sachen dann natürlich ändern muss, hat man eben auch das mit dem Erzähler geändert, damit die Filme einfach anders erzählt werden, über Dialoge und ein bisschen schneller. Und man wollte eben vermeiden, dass die Bilder überhand nehmen und dass eben alles durch einen Erzähler gekittet wird. Mhm. Allerdings finde ich es bei Lockruf des Goldes super gelungen. Also das war die Serie jetzt von allen, die ich gesehen habe. Ich habe 7 Stück mir im Vorfeld nochmal angeschaut. Die hat mir am besten gefallen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch eine der Serien war, die ich früher nicht gesehen habe. Ich glaube, die ist an mir vorbeigegangen.
Das hast du jetzt nachgeholt. Und vielleicht kann ich die Gelegenheit nutzen, um da mal auf die Musik, auf die Intro-Musik einzugehen, denn die ist aus mehreren Gründen bemerkenswert, so wie du ja auch gesagt hast, die ganze Lockruf des Goldes-Serie 1975 ist bemerkenswert im Sinne von besonders gelungen. Und die Musik finde ich hier auch besonders, auch im Rahmen dieser Advents-Vierteiler finde ich sie herausragend im neutralen wie wertenden Sinne. Und ich kann dir mal vorweg sagen, die Musik ist von Hans Posecka. Der Name wird dem meisten nichts sagen. Filmmusikkomponist. Der hat 5 Adventsvierteiler hat er die Musik gemacht, zu 5 unserer 16 hier. Wir kennen ihn aber auch als Komponist einer ganz anderen Musik, einer anderen TV-Serie-Musik, die auch einen ganz anderen Charakter hat. Aber gerade weil sie so anders ist, spiele ich sie mal kurz an. Das war serbo-kroatisch. Ist das auch aufgefallen? Bei Sendung mit der Maus kam doch am Schluss immer der Abspann auf Deutsch und dann nochmal, oder der Vorspann mit einer anderen Sprache. Und das war ganz, ganz oft serbo-kroatisch. Warum auch immer. Da hat man irgendwie besonderen Hang wohl zu, wie auch immer. Ja, also von Hans Posecka ist die Titelmusik zur Sendung mit der Maus, die ja bis heute, viele denken ja, die ist von Stefan Raab. Ist sie aber gar nicht. Ne, der hat da nur mal mit rumgemacht. Mhm. Also einen Rap gemacht und so. Aber der kann das so gut vermarkten, dass hinter die Leute denken, das wäre von ihm. So wie ganz viele Leute denken, oh, jetzt komme ich in Wallung, so wie ganz viele Leute denken, der deutsche Text zu Probier's mal mit Gemütlichkeit aus dem Dschungelbuch, das wäre auch von Stefan Raab. Nee, der hat das nur mal gemacht, aber so gut vermarktet, dass alle dachten, das ist von ihm. Dabei ist der Text zum ganzen deutschen, der ganze deutsche Text zu den Dschungelbuchliedern ist von Heinrich Riedmüller, den wir auch kennen als Pianist bei allen Dalli-Dalli-Sendungen. Ja, der war großartig und naja, Stefan Raab ist auch kein schlechter Musiker, aber noch besserer Vermarkter. Und die Sendung mit der Maus, die Titelmelodie ist von Hans Posecka und von dem ist auch die Musik zum Vierteiler, über den wir gerade sprechen.
Lockruf des Goldes.
Lockruf des Goldes, ja. Ach, jetzt war ich so abgeschwoffen, da musste ich mich erstmal wieder einfangen. Und die Musik, die müssen wir natürlich mal hören und ich kann schon mal vorweg schicken, die ist sehr orchestral, aber auch sehr perkussiv. Ja, man hört Schlaginstrumente, hat dadurch auch eine gewisse Knalligkeit und eine Akzentuiertheit. Aber darüber, über diesem akustischen Groove, Quatsch, diesen perkussiven Groove, darüber habe ich lang angehaltene Melodietöne, die da wieder eine ganz andere Stimmung reinbringen. Wir haben so eine Basis von Schlagzeug, so ein gewisser ein bisschen eckiger Groove und darüber aber eine einfache, schlichte Melodie. Ba, bam, ba. 2 Trompeten, die sich überlagern, wie ein Echo. Ba, ba, ba. Trompete 1. Jetzt kommt die andere. Und dadurch habe ich natürlich auch so eine gewisse Mehrdimensionalität schon im Intro drin. Und ich weiß, hier gibt's was Dramatisches. Da werden sich gleich verschiedene Erzähllinien begegnen. Und so habe ich schon eine gute Eröffnung für eine Serie durch die Intro-Serie-Musik. Und da flechte ich mal eben ein, diesen Aspekt, die Solotrompete. Soll ich das jetzt mal machen? Du hast rausgefunden, die wird ja von Georg Rötzer gespielt. Das ist ein bekannter Trompetenspieler, ein sehr guter. Aber dass hier ein Blasinstrument, ein einzelnes Blasinstrument gewählt wird, ist kein Zufall. Wir haben das vorhin noch mal genannt.
Die Heldentrompete.
Die Heldentrompete, die wir auch schon einmal thematisiert haben, nämlich in der Star Trek-Folge. Ja, denn Trompeten, einsame Heldentrompeten, Blasinstrumente, einsam in der Weite, in der unendlichen und gefährlichen Weite, die haben wir in vielen Serien-Intro-Musiken, so wie ohnehin auch in anderen Musiken. Zum Beispiel bei Star Trek im Intro zu Deep Space Nine. Oder im Intro Star Trek zu Voyager. Quatsch, was war das für ein Satz jetzt? Oder im Intro Star Trek Voyager. Oder wir bleiben bei Serien. Die Waltons, ja, die ja auch Siedler sind. Ich könnte noch mehr Beispiele bringen. Ja. Ja, wir hatten das ja auch schon einmal bei der Star Trek-Folge. Und so ist auch hier beim Lockruf des Goldes, hat Hans Prosegger die Trompete gewählt, ja, die für die Einsamkeit, für die Weite, aber auch für das heldenhafte Erobern der Weite steht. Und das versteht man in Amerika auch. Ja, so habe ich dann auch gleich dieses Merkmal damit drin. Es geht um etwas Heldenhaftes, um die Eroberung von Weiten, von Feldern, von Regionen, von Gegenden, ja, die vielleicht noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, aber die noch nie ein Mensch so betreten hat, wie es in dieser Serie zu sehen ist. Oder die ein Mensch noch nie so betreten hat, wie er gerade ist, denn nachdem er sie betreten hat, wird er ein anderer sein. Das ist ja auch so ein Aspekt von Abenteuer.
Genau. Ja, und wenn wir jetzt mal auf die Serie eingehen, warum die so besonders ist, Lockruf des Goldes, da ist ein Aufwand betrieben worden, den man sich kaum vorstellen kann. Also wir befinden uns Mitte der 70er Jahre und letzten Endes hat die Serie knappe 8 Millionen gekostet. Und weil Walter Ulbricht, der ja die Bücher größtenteils geschrieben hat, nicht immer nur sich auf ein Buch konzentrieren wollte, sondern er hat dann manchmal welche zusammengefasst, miteinander verwoben, auch Bücher, die vielleicht gar nicht inhaltlich dieselben Figuren behandelt haben, aber hat eben eine Story daraus erdichtet, die aber meist schlüssig war oder eben auch durch die 4 Teile dann auch kapitelmäßig aufeinander aufbauten. Und bei Lockruf des Goldes hat er eben auch verschiedene Romane von Jack London genommen und auch dokumentarische Berichte, so dass das Ganze auch eine Anmutung hat von Dokumentation, dass man mit diesem Abenteurer unterwegs ist beim großen Goldrausch und in Alaska. Und Ilem Harnisch, der Hauptcharakter, ist eben auch so ein alter Ego von Jack London, der ja wirklich beim Goldrausch dabei war und weiß, wovon er da spricht. Und es ist so gut umgesetzt worden, wie ich das, glaube ich, noch nie in einem Film gesehen habe. Dass man wirklich das Gefühl hat, man sieht eine Doku. Und wir befinden uns, wie gesagt, Mitte der 70er. Da wurde nichts mit Greenscreen, Bluescreen gemacht, CGI. Das waren 3 Buchstaben, mit denen man noch nichts hätte anfangen können. Und es wurde halt wirklich gedreht. Natürlich nicht in Alaska, man wollte ja Geld sparen. Aber man hat dieselben Bedingungen in den Karpaten gefunden. Also in Rumänien wurde eben auch sehr, sehr viel gedreht, weil es günstiger war und die Landschaft einfach Stellvertreter für so viele Orte war, für die man einfach viel weiter hätte reisen müssen und mehr Geld hinlegen müssen. Also wurde sehr viel in den Karpaten gemacht. Und die rumänische Filmindustrie hatte irgendwie unbegrenztes Material an Arbeitskräften, an Statisten, keine Ahnung, wie man das überhaupt organisiert hat. In diesem Film kommen 12.000 Komparsen vor, 2.700 Kostüme, 7.000 Requisiten, 2 echte Dampfschiffe. Man hat die Stadt Dawson City, die es heute noch gibt, komplett nachgebaut für Tausende von Statisten, dass man wirklich in die Weite filmen konnte und diese Stadt so echt wirkt, dass man denkt, sind die in die Vergangenheit gereist? Stand das irgendwo noch so? Konnten die da einfach hin und haben einfach die Sachen bewegt, die da liegen? Man kann in diesen schönen epischen Bildern hingucken, wo man möchte. Ich habe nicht einmal das Gefühl, dass ich einen Statisten, einen Komparsen dabei erwische, da irgendwie fehl am Platz zu sein. Es sieht alles total echt aus, als wären die wirklich an diesen Häfen gewesen und im vollen Betrieb einfach ihre Szenen abgedreht hätten. Es ist mega authentisch. Dawson City wurde nachgebaut und das Dorf der, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, der Tlingit-Indianer. Aber auch da hat man Statisten gefunden, denen man das abnimmt, dass sie diese Indianer darstellen können. 8,5 Monate wurde in den Karpaten gedreht. Rüdiger Bahr, der Hauptdarsteller, spricht sogar von 10 Monaten, weil er teilweise auch Vorbereitungen hatte, weit vor den Dreharbeiten. Also er musste einiges lernen, um diese Rolle bewältigen zu können. Denn damals hat man eben, wie es heute auch gern behauptet wird und auch gemacht wird, glaube ich schon, seine Stunts halt selbst gemacht, damit man eben alles schön nah filmen konnte. Und Rüdiger Bahr hat das dann beinahe das Leben gekostet. In einer Szene musste er über einen Baumstamm klettern, der wirklich über eine Schlucht gelegt wurde. Und als ich die Bilder ohne dieses Wissen gesehen habe, dachte ich schon, wie haben die das denn gemacht? Klar, man kann natürlich mit der Kamera irgendeine Perspektive einnehmen, dass das gefährlicher aussieht, als es wirklich ist. Und ich sehe gar nicht, dass unter dem Baumstamm eigentlich irgendwo der feste Boden wieder ist. Nein, Pustekuchen, das, was ich da gesehen habe, was man sehen kann, ist alles echt. Rüdiger Bahr hat sich einfach ein Seil um die Hüfte geknotet, das am anderen Ende befestigt war und lief dann einfach so auf beiden Füßen über diesen Baumstamm und stürzt ab. Und zwar unbeabsichtigt. Die Kamera lief und der Sturz in dieses Hüftseil sieht so brutal aus, wie es eben auch wirklich gewesen ist. Es ist im Film belassen worden, weil er hat es ja überlebt, war leicht verletzt wohl, aber sie konnten weiter drehen und dieser echte Unfall ist quasi ein dramatischer Höhepunkt von vielen in dieser Serie. Und das Irre bei diesen 12.000 Statisten ist gewesen, Walter Ulbricht, der die Leute schon ziemlich gefordert hat, was man auch in vielen Interviews lesen kann, wollte eben im richtigen Schneesturm drehen, oben in den Karpaten. Er wollte keine Windmaschinen haben. Nein, er hat gesagt, wir sind alle vor Ort und bereit und warten auf das, ich sag mal, schlechte Wetter, damit wir das genauso drehen können, wie es damals gewesen ist. Und dann wollte er, weil es halt alte Fotos gab vom Goldrausch, die auch wirklich genau so nachstellen. Also so eine lange Menschenkolonne durch den Schnee, den Abhang hinauf, kaum sichtbar, weil so viel Schneetreiben um die Leute herum war im Sturm. Und das hat er eben genauso drehen wollen, aber du musst ja erstmal 10.000 Leute dahin kriegen. Da fuhr keine Straße hoch. Nein, eine Sesselbahn, wo höchstens 12 Leute rein konnten, die nacheinander immer wieder hochgefahren ist, um 12 Leute abzusetzen. Ein paar wurden mit Traktoren wohl auch hochgebracht. Und nur die Hauptdarsteller durften am Tagesende nach den Dreharbeiten mit der Gondel runter ins Hotel. Die anderen 10.000 Statisten lebten oben auf dem Schneeplateau in Zelten. Also original, wie das damals wohl gewesen ist. Und bis natürlich 10.000 Mann da oben waren, die zuerst oben waren, die hatten einen längeren Aufenthalt, bis überhaupt mal das ganze Dreh fertig war. Und so irre sich das Ganze anhört, es ist auch was Tragisches, hat es auch an sich zwei, also zumindest einer der Komparsen ist gestorben, einer der Hundeführer. Die hatten ihre Hunde im Schneesturm verloren, sind hinterhergelaufen und dann hat man die beiden nicht mehr wiedergefunden. Erst später, als der Sturm vorbei war, der eine tot, der andere mit schweren Erfrierungen, ich glaube, es muss dem Bein abgenommen werden. In anderen Interviews wird aber auch von 2 Toten gesprochen. Das ist wohl dann nicht mehr ganz so hängen geblieben, was da alles noch passiert ist. Vielleicht ist auch viel mehr passiert, als gesagt wurde. Das waren wirklich harte Dreharbeiten. Und Rüdiger Bahr, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ist für mich auch einer der besten Darsteller von allen 16 Serien. Rüdiger Bahr ist ein Schauspieler, der damals 36 war und gar nicht so viel in Film und Fernsehen auch danach nicht unterwegs war, weil das gar nicht so sein Ding war, sein großer Wunsch, in dieser Fernsehwelt vorzukommen und da irgendwie abgestempelt zu werden. Der hatte auch andere Interessen, hat eben auch geschrieben, auch nachher einen der Mehrteiler, den vorletzten, der schwarze Boomerang, da hat er das Drehbuch für verfasst und da kommen wir dann auch nochmal später zu. Der hat da eben schon sehr viel erdulden müssen und hat aber die Figur so, so gut gespielt, dass sie sehr glaubhaft war. Und ich habe auch bisher, glaube ich, vielmehr noch nie einen Schauspieler gesehen, der so überzeugend Betrunkenheit spielt.
Das ist nämlich gar nicht einfach, ne?
Das ist super schwer, sagen eigentlich auch alle Kollegen untereinander. Das ist schwer, weil man immer zu viel macht oder es ist immer dann irgendwie sowas Komödienhaftes bekommt. Und Rüdiger Barr hat sich getraut, obwohl er ja der Protagonist ist, mit dem er mitfiebert, der ja auch über weite Strecken sympathisch ist, nur auch ein bisschen irgendwann eben auf dem Goldfieber gepackt wird und eben auch unsympathische Züge bekommt, der traut sich in diesen Szenen, wo er betrunken ist, das Unfreundliche richtig nach vorne zu kehren. Also so ein lauter, polternder Betrunkener, der leicht aggressiv ist, fahrig in Bewegungen, auf nichts mehr achtet, Dinge kaputt macht, ja auch Leute berührt. Also der sich traut, die Hauptfigur so unliebsam werden zu lassen, das war schon sehr erstaunlich und eben total glaubhaft. Er hat so gerötete Wangen und der Blick, die Bewegung, das glaubt man ihm zu 100%. Ich meine, ich habe nicht irgendwo gelesen, dass die sich wirklich vielleicht auch besinnungslos gesoffen haben für die Dreharbeiten. Also er bringt es absolut authentisch rüber. Mhm. Und auch andere Schauspieler, gerade in dieser Serie, sind großartig. Ferdi Main spielt eigentlich den, der Rüdiger Barrs Charakter überhaupt zum Goldrausch bringt. Ein älterer Mann, der es nochmal wissen will und gegen die Familie rebelliert und alleine aufbricht, obwohl er mit, ich glaube, was spielt er, einen schon über 70-Jährigen, der diese ganzen Strapazen auf sich nehmen will und das auch glaubhaft rüberbringt. Auch dieses Fieber in den Augen hat. Ich will da jetzt hin. Ich weiß, dass ich das Gold finden kann. Obwohl eben so viel andere Menschen auch in der Gegend sind und diesen Traum haben. Und das natürlich auch teilweise tragisch in der Serie auch endet. Und also ich habe wirklich bei keinem der Mehrteiler bin ich so drangehangen an der Story.
Und wenn das jetzt jemand sehen will, Lockruf des Goldes, wo könnte er das tun?
Ja, Lockruf des Goldes gibt es auf DVD und ich glaube auch restauriert auf Blu-ray. Ein paar der Serien gibt es ja auf Blu-ray, manchmal auch in so Sammelboxen. Da kann man das machen. Und weil der Stoff so groß war, die Bücher, die Walter Ulbricht bearbeitet hat, hat er halt gebeten, ob er nicht einen fünften Film ausnahmsweise drehen kann. Da ist er dann aber nicht mit durchgekommen, weil dann, glaube ich, auch die Dreharbeiten schon so ausuferten. Aber man hat ihm doch zugesichert, weil wahrscheinlich schon zu viel vorbereitet war, im Anschluss noch diesen fünften Film zu drehen, allerdings mit anderen Schauspielern, als separaten Film, den man eben anders auswerten konnte, ist dann bei uns erschienen unter Das verschollene Inka-Gold. Habe ich noch nicht gesehen, ist auch gerade als DVD nicht erhältlich. Könnte aber sein, dass man den irgendwo streamen kann oder dafür bezahlt. Mhm. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, auch wenn er quasi für sich steht. Und ich glaube, nach diesen Ereignissen spielt. Teilweise mussten die diese Statisten, die da hochgekarrt wurden, stundenlang im Schnee liegen, um Leichen darzustellen. Also man hat dann nicht da irgendwelche Puppen hochgeschleppt, sondern einfach gesagt, du und du und du, legt euch mal in den Schnee und wir sagen euch schon, wenn es vorbei ist. Und das bei minus 20 Grad.
Ja, da könnte man jetzt ein bisschen sarkastisch sagen, je länger die Dreharbeiten dauerten, umso glaubwürdiger wurden die darstellerischen Leistungen.
Ja, die sahen auch alle ziemlich abgekämpft aus. Mhm. Ah, jetzt habe ich es auch gefunden. Tatsächlich, die Tlingit-Indianer wurden von 500 Tataren dargestellt, weil sie ähnliche Gesichtszüge besitzen. Und ja, das Ganze wurde trotz dieser Verrisse von der Kritik, die überhaupt nicht einverstanden waren mit der Erzählweise, und mit den Erzählertexten, das war ihnen alles irgendwie zu langatmig, zu lang ausgespielt. Auch das Leiden der Menschen, wenn die durch den Schlamm krochen. Also die haben nachher auch an andere Szenen gedreht, wo sie auch mit Hitze zu kämpfen hatten. Also alle Extreme waren dabei. Das Ganze hatte doch die Spitzenbeteiligung so durchschnittlich von 53%. Und war auch dann überall ein Riesenerfolg beim Publikum. Die Buchhändler hat's gefreut, die Jack London-Klassiker waren alle ausverkauft. Mhm. Das musste alles nachproduziert werden. Das hat einen Run nochmal gegeben auf die Literatur, was natürlich auch schön ist. Aber trotzdem wurde danach ein harter Cut gemacht, was die Produktion der nächsten Serien anbelangte. Man musste einfach was ändern, weil die schlechten Kritiken wollte man nicht haben. Man war natürlich auch verwöhnt, weil die früheren Serien einfach immer in den Himmel gelobt worden sind. Und wir können auch anhand dieser Serie mal kurz drüber sprechen, weil es ja eine internationale Produktion ist, hat natürlich jedes Land immer versucht, die Anteile geltend zu machen. Das heißt, Schauspieler waren natürlich aus verschiedenen Ländern. Also hat man sehr viel mit Franzosen, sehr viel Deutsche, Amerikaner, Italiener, alles spielte halt mit. Und wie spielt man denn miteinander, wenn doch jeder eine andere Sprache spricht? Also entweder wurde dann auf Englisch gespielt oder jeder sprach halt seine eigene Sprache, weil er eine andere gar nicht sprechen konnte. Was natürlich heißt, die Serien sind alle komplett nachsynchronisiert.
Es ist ohnehin einiges deshalb synchronisiert, nachsynchronisiert oder überhaupt mit Sprache versehen worden, weil die Bedingungen draußen in bestimmten Landschaften überhaupt schwierig für Ton waren.
Genau.
Dass man von vornherein wusste, den Ton, den Sprachton, den müssen wir hinterher anlegen.
Ja. So, und dann kommt man jetzt zu so einem Kuriosum, wo man dann denkt, aha, die werden in Deutschland synchronisiert, die Filme. Die deutschen Darsteller, die werden ja dann sich selbst synchronisieren können. Die haben das ja dann schon gespielt, die haben ja, wissen ja, was sie gesagt haben und in welcher Stimmung. Mhm. Aber meistens hören wir nicht die Originalschauspieler. Ganz oft, und das hatte jetzt nichts damit zu tun, ja, der hatte nachher keine Zeit oder Geld könnte trotzdem eine Rolle gespielt haben, dass es günstiger war, einen Sprecher zu engagieren, als den Schauspieler nochmal kommen zu lassen. Aber die meisten Schauspieler hatten gar kein Interesse daran, sich nicht selbst zu synchronisieren. Die wollten ja natürlich, dass ihre Leistung komplett in der Serie zu sehen und zu hören ist.
Ja, klar.
Aber da kommt jetzt eben Walter Ulbricht ins Spiel, der wohl ein anderes Verständnis hat von Körper und Stimme, dass man das anscheinend sehr gut trennen kann und er wohl die Leute eher nach ihren Körperlichkeiten besetzt hat, denn nach ihrer Stimme. Denn Rüdiger Barr wusste nichts davon, dass man eben in Deutschland schon anfing, die ersten Sachen zu synchronisieren und niemand ihn gefragt hat, ob er es nicht selbst machen möchte, denn Walter Ulbricht wollte das nicht.
Raimund Harmsdorf genauso im Seewolf.
Genau.
Den hören wir nämlich gar nicht und er hat sich hinterher sehr drüber geärgert.
Total. Und hierbei war es so, dass Rüdiger Barr es aber rechtzeitig erfahren hat, weil Christian Brückner, der ihn synchronisieren sollte, die Stimme von Robert De Niro, wohl allen im Ohr, ihn kannte und ihn privat angerufen hat und gefragt hat, was ist denn da los? Hast du keine Zeit? Warum synchronisierst du dich nicht selbst? Und dann fiel er aus allen Wolken und sagte, da weiß ich gar nichts von. Ich habe das auch nicht im Vertrag stehen. Die können eigentlich machen, was sie wollen. Dann gab es einen Streit mit Ulbricht, der zu Rüdiger Barr sagte, deine Stimme passt einfach nicht zu deinem Körper. Dann hat es ziemlich gerumst. Mit Rechtsanwalt, gewann nachher Barr und durfte sich selbst synchronisieren. Und fortan stand es bei ihm auch immer fest in den Verträgen, auch wie Raimund Harmsdorf es gemacht hat, ja, der eben nicht gewonnen hat und eine andere Stimme, ich sag mal, ertragen musste. Weil das fühlt sich natürlich schrecklich an, wenn man monatelang etwas dreht, sich in eine Rolle reinversetzt und dann ist die Stimme einfach flöten und weg.
Was soll das heißen? Meine Stimme passt nicht zu einem harten Kerl.
Genau. Das mag es ja geben, aber...
Aber das war gar nicht der Fall.
Ne? Das war gar nicht der Fall. Das waren Geschmäcker von Herrn Ulbricht und anderen Leuten vielleicht auch.
Ja, und auch so ein bisschen überheblich, ne, zu sagen, total, ja, deine Stimme passt nicht zu deinem Körper. Also, ja. Also bitte, ja, also dann... Das zerlegst du ja einen Künstler in total seine Einzelteile und sagst, ja, das Teil nehme ich und das, da lassen wir mal den Brückner drüber. Mhm. Ne? Und
ich meine, die haben wirklich bei den Dreharbeiten wirklich viel erleiden müssen. Also es gibt ja die Szene mit den Schlittenhunden. Das waren aber in Rumänien, das war eine Gruppe, die hatten scharf abgerichtete Hunde. Das scharf heißt, dass die Menschen angehen können auf Befehl. Mhm. Also eher die aggressiveren. Und er musste 4 Wochen vor den Dreharbeiten schon dahin, um sich mit den Hunden gut zu stellen. damit überhaupt mit denen drehen konnte.
Damit die ihn akzeptierten.
Ja, ja, und dann gibt's ja trotzdem diese Kampfszenen, wo die Hunde ausgehungert dann ihre Herren angreifen. Und das sind auch Kampfszenen, wo man denkt, wie macht man das mit Tieren, dass die so drauf sind? Also ich glaube, vieles von dem, was man da sieht, ist relativ echt. Und dann kommen wir auch zu einem Thema, was heute eben nicht mehr funktionieren würde. Gott sei Dank damals aber auch schon bös diskutiert wurde, der Umgang mit Tieren.
Mhm.
Also es gibt eben eine Skandalszene, die nicht im Film ist, aber dafür gedreht wurde, nämlich
auch bei Lockruf des Goldes?
Bei Lockruf des Goldes gibt es solche am Anfang Szenen, wo die auch zu Tausenden so Gebirge erklettern mit ihrem ganzen Gepäck, das man kaum tragen kann, in Etappen hochbringen, 6, 7, 8 Mal die Strecke wieder zurücklaufen, um andere Sachen hochzuschleppen, teilweise halt auch mit Pferden. Das haben die alles mit Pferden so gedreht und wollten natürlich auch zeigen, wie gefährlich es ist und dass auch Pferde stolpern können und abrutschen. Und es war vorgesehen, dass ein Pferd wirklich stürzt und den Abhang runterfällt. So, das ist letzten Endes nicht geklärt worden, wie es wirklich dazu gekommen ist. Böse Zungen haben behauptet, sie haben an einem Tag wirklich ein Pferd dafür getötet, weil es am einfachsten war, statt ein Pferd irgendwie dazu bringen, so zu tun, als ob. Und das dann zu schneiden, dass es so aussieht, als ob. Oder vielleicht mit einem toten Pferd zu verbinden, das dann quasi den Sturz übernimmt. Ja, ein Pferd wurde halt getötet an einem Drehtag. Und komischerweise waren dann Leute, die vielleicht ein bisschen einflussreicher sind oder wichtiger für die Produktion, an dem Dreh nicht beteiligt und in der Nähe, damit sie es halt nicht mitbekommen haben. Unter anderem eben Rüdiger Bahr, der danach auch ausgeflippt ist und auch gedroht hat, das Ganze hier zu beenden. Und es gab dann auch böse Briefe nachher an den Sender. Und es ging, glaube ich, auch vor Gericht. Es musste mit dem Tierschutzverein drüber gesprochen werden, was da wirklich passiert ist. Letzten Endes wurde es dann wohl verharmlost erklärt, dass das auf keinen Fall eine absichtliche Tötung war, sondern man was anderes drehen wollte. Und dann ist es halt leider passiert.
Mhm.
Aber das hat man eben bei vielen der Serien, wenn es mit Tieren zu tun hat, denke ich mir mal, ja, wie weit kann ich ein Tier dressieren? Auch bei Seewolf am Anfang geht ja ein Schiff unter, da rutschen Pferde ins Wasser. Für mich sieht es natürlich einfach komplett echt aus und ich denke, diese Pferde werden keine Lust gehabt haben, auf einmal in das Wasser zu plumpsen. Da wird halt behauptet, die wären dafür dressiert worden. Ich glaube, dass man es heute so nicht mehr machen kann.
Denke man, es ist gut, dass sich sehr viel getan hat in den letzten, 30, 40 Jahren, was Tierschutz angeht in vielen Bereichen. Und man kann sehr viel machen über Dressur und das schadet den Tieren auch nicht, weil sie darauf vorbereitet werden, Stress auszuhalten, die kennen bestimmte Bewegungen, Abläufe, vertrauen dann ihren Trainern auch in Drehsituationen und das ist dann auch völlig in Ordnung, wenn man das richtig macht und auch darauf achtet und da Wert drauf legt. Es gibt aber auch Dinge, die sind einfach nicht möglich. Um diese Szene da mit dem Schiffsuntergang und ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt so trainierbar ist und nicht Stress, also übermäßigen und schädlichen Stress bedeutet. Das kann ich mir da ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich bin nicht gegen die Arbeit mit Tieren. Ich weiß, es gibt sehr gute Tiertrainer und die über ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Tieren darüber mit den Tieren arbeiten, über dieses Verhältnis und die Tiere nicht nur nicht gequält sind, sondern auch Dinge gern tun. Aber es gibt Grenzen und die dürfen einfach nicht überschritten werden. Und wenn ich gucke, der Lockruf des Goldes, das war 1900, du hast gesprochen vom Seewolf, das war 1971,
auch.
Ne? Da würde ich eher behaupten und annehmen.
Nein, man sieht, finde ich, eindeutig, das Schiff, diese Ebene wird halt gekippt und man sieht die Pferde, wie sie versuchen, Halt zu finden und dann einfach abrutschen.
Ich denke, das kann man nicht trainieren.
Nein.
Das nicht. Es geht viel, aber das nicht. Und also sagen wir es positiv.
Es wird auch, ich weiß nicht, ob es ein Lederstrumpf ist.
Zum Positiven.
Ich habe auch vor Augen ein Kaninchen oder Hasen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, der erschossen wird während der Jagd. Und man sieht halt dieses zuckende Tier. Ich glaube nicht, dass man damals schon kleine Roboter gebaut hat, die so zucken. Auch da wird wahrscheinlich wirklich ein Tier erschossen worden sein.
Ach, jetzt haben wir aber hier eine Stelle, du. Ich glaube,
ja, gut, aber es sind halt, ja, das sind halt natürlich Thematiken in diesen Abenteuerklassikern. Und heute, ja, gut, das ist dann Segen von CGI und Animatronics, dass man das dann auch, wenn man es zeigen möchte, so zeigen kann, dass niemand zu Schaden kommt.
Ja, es wäre auch damals schon viel mit Tricktechnik gegangen, mit anderer natürlich.
Klar.
Ne, mit Auswahl der Perspektive, Umschnitt vom Lebenden zum toten Tier. Das wäre, da wäre viel gegangen. Aber naja, wenn es besonders echt sein will und in anderen Sequenzen schätzen wir das ja gerade in dieser Abenteuerserie, in den 16 Episoden. Aber es hat natürlich Grenzen da, wo jemand leiden muss. Das gilt für Komparsen, das gilt für Tiere, für Schauspieler natürlich, auch für jeden. Da ist dann einfach die Grenze, also dann verzichte ich lieber auf ein bisschen Echtheit.
Klar.
Ne? Aber da war doch noch eine Geschichte beim Seewolf. Bleiben wir jetzt mal hier bei körperlichen Schäden. Da ist doch die eine Szene, wo ein Einarmiger gesucht wurde.
Ein Einbeiniger.
Gesucht wurde, um einen Einbeinigen zu spielen, beziehungsweise um zu spielen, wie er sein Bein verliert.
Durch einen Hai.
Richtig.
Genau. Oder der Seewolf,
ja, erzähl du mal,
schmeißt ihn zur Strafe ins Wasser und nicht mit Absicht, wissend, dass da ein Hai gerade rumschwimmt, das kam dann halt dazu und dann ziehen sie ihn wieder an Deck, um ihn zu retten. Dabei hat er aber eben schon ein Bein verloren, das der Hai ihm entwendet hat. Und das wollten sie eben, damit man es vernünftig drehen kann, ohne das Problem zu haben, wo lassen wir von dem Darsteller das Bein? Können wir ja nicht wirklich abschneiden. Vielleicht finden wir am Hafen, am Strand irgendwo einen Einbeinigen in der Bevölkerung. Und der wurde auch gefunden und gebeten, das zu tun. Und er hatte auch Lust dazu. Aber er musste natürlich, man durfte ihn ja nicht erkennen, das heißt, er wurde dann irgendwann so halb verdeckt, dass man eben quasi ab Hüfte dann sah, wie er herausgezogen wurde und man eine Haxe, irgendwas Blutiges an seinen Beinen noch befestigt hat, damit das noch so hinterher geschliffen wird, mit ganz viel Kunstblut übergossen. Was aber keiner bedacht hat, so gut der Mann wohl vorher drauf war, das auch alles so mit sich machen zu lassen, hat er wohl durch das Trauma des tatsächlichen Beinverlustes in dem Moment, wo er das alles wieder blutig vor sich sah, so einen Schock bekommen, weil alles auf ihn wieder eingeströmt ist von damals und ich glaube, ist ohnmächtig geworden. Also mussten sie ganz schnell sich um den Herrn wieder kümmern.
Ja, der Schockzustand, der kann auch sehr gefährlich werden.
Genau.
Ja, in dem Fall war es dann, sagen wir mal, ein bisschen unglücklich gelaufen. Ja, man wollte das wirklich nur faken und aber hat dann durch den realistischen Eindruck beim Dreh, beim Darsteller, ja, eine Wirkung erzielt, die dann doch nicht so ganz harmlos war, ne, weil er wieder das alte Trauma durchlebte. Also das Bemühen um Realismus, Stichwort Abenteuer, kommt man da auch an die Grenzen. Und ich glaube, das gehört zu jedem Abenteuer, du merkst, ich versuche gerade eine Schleife zurückzufinden, gehört zu jedem Abenteuer, die Grenzen zu suchen, zu erreichen, aber auch zu sehen, wo darf ich nicht weitergehen. Ja? Und das gilt sowohl für die Geschichte an sich, aber auch für den Dreh. Und Stichwort Tiere, Stichwort extreme Bedingungen beim Dreh, auch für Menschen. Ja, Abenteuer ist Grenzerfahrung. Und eine Grenzerfahrung haben viele Menschen durchlebt, die das Intro gesehen haben zu einer anderen Episode, vierteiligen Episode, der Advents-Vierteiler oder Abenteuer-Vierteiler. Und das waren die Abenteuer des David Belfour. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Belfort. Also, wenn ich dem Glauben schenken darf, wo ich es mir angehört habe.
Ja. Da gibt's und da dachte ich, da sage ich mal ein bisschen was zum Intro. Denn dieses Intro war, jedenfalls in dem, was danach mit dem Intro passierte, für viele Menschen auch eine Grenzerfahrung, mit ein bisschen Augenzwinkern gesagt. Du weißt schon, worauf ich hinaus will.
Natürlich.
Ich sagte mal kurz, als kleinen Teaser, Kelly Family. Aber zunächst war es einfach das Intro zum den Abenteuern des David Belfort. Belfort.
Ja.
Und diese Musik ist sehr schön. Die ist sehr melodiös. Sie ist sehr irisch. Und sie sticht auch ein bisschen heraus aus den Intro-Musiken dieser 16 Advents-Abenteuer-Vierteiler. Mhm. Sie hat eine ganz eigene Atmosphäre, nicht nur dadurch, dass sie so irische Anklänge hat, sondern dass sie sehr liedhaft, auch wenn noch keiner singt, sehr liedhaft in sich geschlossen ist. Und diese Musik ist von Wladimir Kosma. Und wenn ich die jetzt anspiele, dann wissen einige vielleicht schon, was ich mit Grenzerfahrung meine. Und da, ne, ja, sagen wir es, diese Musik, also ich sag jetzt mal, was daraus wurde, denn du hast auch eben gesagt, vieles hat neue Wege geöffnet, was diese Serie, diese Mehrteiler, was die so erarbeitet hatten. Diese Musik wurde aufgegriffen hinterher von Dan Kelly. Und Dan Kelly, das war der Patriarch der Kelly Family. Wir kennen ihn noch mit dem weißen Gewand und dem Rauschebart. Der hat dazu einen Text geschrieben. Und dann hieß es David's Song, Who'll Come With Me. Ja, das wurde dann der erste große Hit. Das wurde der Durchbruch der Kelly Family. Und wo nahm der Durchbruch der Kelly Family ihren Ausgang? Bei den Advents-Vierteilern des ZDF. Das war der Durchbruch für die Kelly Family. Und ich weiß noch, dass ich diesen Song, ja, ich weiß nicht, ob der Song war, also eine meiner ersten Kindheitserinnerungen war, ich in Dortmund im Kinderwagen in der Innenstadt vor der Reinoldikirche, großer Menschenauflauf, gegenüber dem großen Menschenauflauf ein anderer, deutlich langhaarigerer Menschenauflauf, das war die Kelly Family, und da traten die damals noch in Fußgängerzonen auf. Das war so der Anfang. Das muss so kurz vor David's Song Who'll Come With Me gewesen sein. Ja, und das so hat dann dieses Intro noch ganz andere Folgen gehabt. Und da möchte ich gerne noch mal den Komponisten hervorheben. Das ist nämlich Wladimir Kosma, der die Intro-Musik zu Die Abenteuer des David Belfort, kein Widerspruch, ja, geschrieben hat. Wer ist Wladimir Kosma? Das sind ja häufig Namen, die kennt nicht jeder so, aber ich behaupte, viele kennen das, was er geschrieben hat, denn er hat viele Filmmusik, viel Serienmusik geschrieben. Er ist ein Rumäne, der aber vor allem in Frankreich französische Filme und für französische Serien gearbeitet hat. Er lebt auch noch, ist aber aufgrund des höheren Alters nicht mehr so aktiv wie früher. Wir kennen ihn zum Beispiel ja hier von dieser Serienmusik, aber auch von vielen Musiken für Louis de Funès. Zum Beispiel die Abenteuer des Rabbi Jakob. Oder von ihm ist auch Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Die Filmmusik zu La Boom mit der unbeschreiblichen Sophie Marceau. Also er kann Melodien schreiben, er kann aber auch Knackigeres schreiben. Zwar ihre Spaßvögel. Sehr vielfältiger Mann, das sage ich oft über Komponisten, aber gerade die vielfältigen faszinieren mich. Harmonisch ein sehr gutes Handwerkszeug und ganz viele harmonische und melodische Ideen. Und so eben auch hier bei den Abenteuern des David Belfort. Und David's Song später, ne? Who'll Come With Me. Das ist so melodiös.
Und das hat jetzt einfach der Kelly übernommen und gecovert, oder wie
ja.
ist das wohl gekommen?
Ja, es gab wohl da irgendwie einen Kontakt, das weiß ich aber nicht genau. Und dann hat Dan Kelly den Text geschrieben. Vorher gab es keinen Text. Ja.
Ja. Aber es ist halt auch eine Melodie, ja, die einfach total zu diesen Mehrteilern passt.
Ja.
Die holt einen sofort in so eine Weite, was wir alles gesagt haben, mit Sehnsucht und so weiter, trägt einen einfach komplett sofort in so eine Story rein.
Ja, auch durch die, ich weiß gar nicht, ist es eine Flöte oder ist es Ilium Pipes, also dieser, ja, in Deutschland sagt man Dudelsack, ja, Bagpipes, Ilium Pipes, ist ja auch ein Flöteninstrument, nur dass man nicht mit dem Mund direkt in das Tonstück bläst, sondern die Luft geht erst in einen Sack, der mit dem Arm gedrückt wird, Ilium Pipes im Irischen. Das hat ja auch nochmal so einen etwas exotischen Charakter für uns, das kennen wir ja hier gar nicht so. Und es hat diese Weite, dieses sehnsüchtige, wehmütige, melancholische eben und eine ganz, ganz prägnante Melodie, die eben, und das ist hier, denke ich, auch herausragend, die so prägnant ist und so eigen, dass sie als Song mit dem Text funktioniert. Ja, ich finde, das ist schon in gewisser Weise hier, das sticht schon heraus in ihrer Prägnanz und in dieser emotionalen Intensität, die das hier hat. Ja, ne?
Absolut.
Ja.
Und auch nur anhand dieser Musik, weil ich sie so gut kenne, bin ich überzeugt, dass ich damals auch sehr jung diese Serie mal gesehen habe.
Mhm.
Und das Tolle ist ja auch, das war ja Intro und meist auch Outro-Musik.
Mhm.
Dass ja dann der Cliffhanger zur nächsten Folge immer mit dieser Musik endete, die einen ja immer einlädt, dass es weitergeht. Und man wusste, oh, jetzt kommt das ja erst wieder der nächste Teil an dem und dem Tag. Also musste ja warten, dass es weitergeht. Und diese Musik war immer der Kit dazwischen.
Mhm.
Also das, also diese Musiken und die Serien, das war einfach eins.
Ja.
Ganz, ganz toll. Zu David Balfour kann man auch sagen, dass das übrigens der erste Mehrteiler war, 78, wo Ulbricht nicht mehr beteiligt war. Da wurde das an die Tele München weitergegeben. Und davor bei der Serie, wo er noch dabei war als Pseudonym, weil die Kritik ihn schon zu stark angriff, wollte er seinen Namen nicht mehr da in die erste Reihe schreiben, war noch Michael Strogoff. Und danach suchte man eben nach neuen Serien, nach neuen Stoffen. Man hatte sogar ernsthaft vor, Karl May nochmal zu verfilmen, die ja schon etwas eher gedreht worden sind, als jetzt Lederstrumpf zum Beispiel. Da gab es schon die ersten Karl May-Verfilmungen. Hat aber dann doch gesagt, naja, die besten Romane sind schon abgegrast und Remakes waren dann wohl doch kein Thema. Und man entschied sich jetzt wieder bei Robert Louis Stevenson, der den Klassiker Die Schatzinsel geschrieben hat. Und die Abenteuer des David Balfour sollten es dann wieder retten. Aber die Kritiken waren sehr, sehr unterschiedlich. Also man konnte nicht an die Erfolge von damals anknüpfen, obwohl die Sehbeteiligungen, kann man sagen, immer noch großartig waren, eigentlich auch bis zum Schluss.
Und anknüpfend an Wladimir Kosma wollte ich noch einen kleinen Funfact reinwerfen, nämlich wir haben hier bei den Adventsmehrteilern, Vierteilern, haben wir so eine kleine Asterix-Connection. Der Wladimir Kosma, der hat ja vier dieser Adventsvierteiler vertont, der hat auch zu vielen Asterix-Filmen, die hat hiermit nichts zu tun haben, aber er hat zu vielen Asterix-Filmen die Filmmusik geschrieben. Und Gérard Calvi hat auch zu einem der Adventsvierteiler die Filmmusik geschrieben, nämlich zu Wettlauf nach Bombay. Und von Gérard Calvi ist das Asterix-Thema, das wir heute als das Asterix-Thema kennen und das auch immer wieder in den Filmen auftaucht. Das ist von Gérard Calvi.
Mhm.
Und in seiner Nachfolge hat dann auch Wladimir Kosma viel für die Asterix-Filme komponiert. Ja, deswegen habe ich es mal Asterix-Connection genannt, obwohl das hier noch niemand wusste, dass das mal so sein würde. Ja.
Du?
Martin.
Was ist, Leslie?
Martin, ich glaube, die beiden, ich glaube, die haben eine Pause verdient, hä?
Ich glaube auch, die finden heute kein Ende. Vielleicht sollten wir die Folge doch splitten?
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann, dann können die beiden sich ein bisschen erholen und unsere Zuhörer auch. Ich
meine, genau, dann haben wir einen Kaffee trinken, eine Stulle schmieren und dann geht's einfach weiter mit Teil 18.2.
Ja, die Advents-Vierteiler, die sind ja schon so alt, da kommt jetzt auf ein paar Minuten auch nicht mehr an. Hm?
Ja, wir machen jetzt nicht gleich vier Teile draus, aber mit dem zweiten müssten wir auskommen.
Okay.
Dann sagen wir mal Tschüss für heute und hören uns in Bälde wieder.
Ja, 18.2 kommt sehr bald. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Nein.
Die ZDF Advents-Vierteiler. 15 Genau, geht schon los.
Jetzt suche ich gerade das Audio.
Nochmal.